Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich,
der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina.
Dina, da sind wir wieder.
Hallo Lena! Ja, und liebe Hörer und Hörerinnen, so schön, dich zu sehen.
Ja, es ist auch schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
Super, ich habe irgendwie gute Laune einfach. Ja, es läuft.
I love it.
Also es ist nichts großartig Besonderes passiert oder irgendwelche krassen Highlights, sondern ja, ich komme so voran, ich arbeite so vor mich hin. Es ist auch nichts Schlimmes passiert, das ist natürlich auch gut. Ja, einfach ganz gute Laune. Ja, und bei dir?
Geil. Also eigentlich im Grunde geht es mir auch so. Es hat irgendwie, der Januar hat gut angefangen. Das finde ich sogar schon mal, wenn so ein Jahr gut anfängt, ist irgendwie schon mal viel los. Ich habe auch gerade super viel Schreibtischarbeit. Ich war ja zwischen den Jahren und jetzt auch Anfang Januar super viel im Möbelhaus und bin dann ehrlicherweise nicht zu viel gekommen. Und jetzt wird gerade mein Schreibtisch mal wieder so ein bisschen leerer und es ist viel Brainstorming irgendwie im Moment, viel, klar, noch immer irgendwie so ein bisschen Jahresplanung, Jahresabschluss, also super viele administrative Sachen, die mir auch aber ehrlicherweise von Jahr zu Jahr mehr Spaß machen. Also ich weiß noch, wie ich Jahresabschluss am Anfang furchtbar fand, aber wahrscheinlich auch, weil ich einfach so wenig davon verstanden habe. Und je sicherer ich irgendwie in dem ganzen Thema bin, irgendwie finde ich es jetzt doch immer ganz spannend.
Ja. Ah, da erinnerst du mich daran, dass bei mir noch auf der To-Do-Liste steht, den Jahresbericht zu schreiben und da habe ich, um ganz ehrlich zu sein, nicht so riesen Bock drauf. Da kommen so alle Kennzahlen rein und so ein bisschen einfach von mir zusammenfassend, wie ist das Jahr gelaufen und so. Ja, aber mein Gott.
ChatGDP ist dein Freund.
Genau, das werden wir schon noch schaffen.
Ja. Ja, und dann ist natürlich bei uns im Moment spannend, weil vielleicht hat der ein oder andere mitbekommen, aber in der Möbelbranche steppt ja gerade so richtig der Bär, weil es da einfach die größte Transaktion aller Zeiten gab. Und der XXL Lutz, den ihr bestimmt mit dem roten Stuhl alle kennt, hat den Porter übernommen mit 140 Filialen in Deutschland, Slowakei.
Wow.
Und so, aber das ist halt natürlich schon echtes Brett. Und wie man sich vorstellen kann, wenn so ein Riese einen anderen Riese kauft, ist das natürlich nicht nur erstmal eine Transaktion und Punkt, sondern das macht natürlich auch in der Industrie, also die Hersteller, die ganzen Verbände, also da drehen sich gerade gefühlt alle Uhren einmal neu und da ist schon ganz schön viel Aufregung drin. Also
ja.
Da kann schon echt irgendwie viel passieren. Und ich meine, ich habe jetzt keinen Porter hier vor der Tür, deswegen macht das für mich jetzt erstmal keinen Unterschied. Und gleichzeitig demonstriert der Lutz auch natürlich sehr stark seine Macht dadurch. Ne? Also man darf das schon beobachten und das ist schon spannend. Also ich glaube, die ganzen, vor allen Dingen in der Möbelindustrie und auch so in den Verbänden, die Geschäftsführer machen, da gibt es, glaube ich, gerade kein anderes Thema.
Ja, ich verstehe. Und ich habe auch, also mein Eindruck ist, dass damit auch der Markt schon ziemlich stark aufgeräumt wurde und sehr stark jetzt eben zu dem Lutz gehört wahrscheinlich.
Ja, also es war immer, der war schon der Größte, jetzt ist er halt noch mehr der Größte, aber vorher war er halt noch irgendwie aufholbar, ne? Also er war schon auch mit Abstand, aber es war halt so, man könnte den auch noch kriegen, nicht, dass ich da jetzt mitspiele, aber so ein Höffner oder so, jetzt ist der halt uneinholbar, also jetzt ist der echt weit weg, genau. Und man fragt sich schon so ein bisschen, wo war das Kartellamt? Also vor allem, was irgendwie, es gehört ja auch Möbelboss zu dieser Transaktion. Und jetzt gehören halt einfach, also für alle, die so SB-Möbler kennen, Möbelboss, Poco, Roller, die gehören jetzt alle, Mömax, die gehören jetzt alle ihm. Also jetzt gibt es noch Ikea.
Genau.
Ne, sonst, ja. Also die haben in Kassel alle die, Poco, Roller, ne, die haben ja alle hier. Und
ja.
Alle gehören jetzt einem. Also,
wow.
Ich weiß es nicht, aber
so spannend.
Ist es, ne?
Ja, spannend.
Und dann haben wir ja aber in unserer schönen Abarbeitungswoche noch ein richtig schönes Erlebnis gehabt letzte Woche zusammen, Dina.
Das ja,
auch von.
Das war so toll. Wir waren ja bei Keil, Keil Befestigungstechnik. Ihr kennt alle aus der Folge, wo wir über die Tandem-Nachfolge gesprochen haben. Vielleicht noch die Gerda und den Chris. Und es war so schön, die einfach zu treffen. Wir waren vor Ort. Und ja, wie soll ich sagen, wir hatten es war eigentlich ein total entspannter Termin. Ne? Also wir waren nicht nur zu viert, sondern, warte mal, im Endeffekt waren wir zu 7,5, sag ich jetzt mal.
Ja,
genau. Lilo war nämlich auch dabei. Und
kurzer Spoiler, Lilo ist mega verliebt in Dina.
Oh, ich total verliebt in Lilo. Sus.
Jetzt halt einfach zu dir wollte. Das war echt
mega. Ja, wirklich, wirklich cute. Ja, wir haben es natürlich strategisch auch gut gesetzt. Wir saßen alle direkt zusammen und dann durfte Lilo auch mal bei mir ein bisschen was essen. Cool. Genau, also wir haben zusammen Mittag gegessen, wir haben eine Besichtigung gemacht vom Betrieb und wir haben uns ganz viel ausgetauscht und es war wirklich so ein cooler Austausch, nicht nur zum Thema Nachfolge, sondern auch zum Thema irgendwie Strategieentwicklung, Marketing, Produktentwicklung, ganz viele Themen, über die wir gesprochen haben. Das hat so Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen.
Ja.
Ja, und irgendwie
Ich finde es auch
ja.
geil mit diesem, ne, es war ja dann wirklich, gab es ja so einen Moment, wo ich so war, so, oh, und ihr habt eure eigenen Produkte und wie cool und euch kann niemand nachmachen, weil euer Produkt so unvergleichlich ist und so. Und ich verkaufe ja eigentlich nur die Sofas, die jeder andere auch verkaufen könnte. Und ihr dann so, was, das ist doch so geil, eine B2C-Marke, wie gerne wir mal so was Emotionales hätten. Also wir haben uns auch gefühlt gegenseitig unsere Businesses gepitcht.
Ja.
Und es war. Hi, cool, kennst du kennst bestimmt das Buch Big Five for Life, hast du davon schon mal
Ja.
gehört oder zu
Ja.
sehen? Da gibt es so eine, ich meine in dem Buch ist das, gibt es so eine Make Me Better Stunde. Das hat er irgendwie in seinem Unternehmen etabliert, dass halt jemand quasi sagen kann, hey, ich habe das und das vor und dann sozusagen gehen alle da drauf und helfen dem noch besser zu werden. Und ich bin da irgendwie rausgegangen und war so, irgendwie war das heute so eine Make Me Better. Also es
Ja.
war so richtig irgendwie alle mal Pitch auf Dina, alle mal Pitch auf mich. Es war total geil,
Ja.
dass man ja, so viele Ideen habe ich halt einfach mitgenommen. Es war echt mega.
Voll. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich dachte so, okay, das wird ein nettes Treffen und wir reden über die Nachfolge und sowas. Und dann hinterher, ich bin so inspiriert daraus gegangen.
Ja.
Ach du Liebe, unglaublich, ja?
Und auch die ganze Autofahrt noch so,
Ja, genau, ich auch. Ich habe so nachgedacht, sonst höre ich ja oft auch mal einen Podcast oder irgendwie Musik. Ich habe nichts gehört die ganze Zeit nur nachgedacht. Ja? Also wirklich super, super cool. Ja, toller Termin. Nochmal ein Danke an das Team Keil, an die Keiler für die nette Bewirtschaftung auch. War wirklich klasse. Richtig schön.
ja, und das Schöne ist, wir sehen uns wieder. Wir haben einen neuen Termin gemacht im Juni in Kassel. Und wie ihr euch vorstellen könnt, an einem Montag, weil dann können wir auch verstecken im Möbelhaus.
Genau, dann ist nämlich das Möbelhaus zu.
Vielleicht sollten wir das nicht so oft erzählen. Wurden schon bei LinkedIn hat schon der ein oder andere geschrieben, kann ich dazu kommen?
Ja, nicht schlecht.
Genau.
Sehr gut.
Nachfolgeticker. So, das ist eine neue Kategorie, die wir uns überlegt haben, weil wir einfach gesagt haben, irgendwie lass uns doch auch mal darüber sprechen, was eigentlich in dieser ganzen Nachfolgewelt so passiert. Denn es gibt ja wirklich ja, so viele spannende und ehrlicherweise auch manchmal schockierende Informationen, die es irgendwie auch wert sind, mal geteilt zu werden. Und diese Woche, Ende letzter Woche, gab es einen Artikel aus der FAZ und da habe ich mal so die wichtigsten Kennzahlen mitgebracht, die ich irgendwie, wo ich wirklich geschluckt habe. Und zwar kommen die alle aus einer Studie von der KfW, die ganz, ganz viele so Mittelstandsstudien macht. Und jetzt haltet euch mal fest. 231.000 Betriebe stehen 2025 ohne Nachfolge da. Und ganz viele davon wollen, also so, die planen wirklich die Stilllegung, weil es keine Nachfolger gibt. Und wenn man sich jetzt mal konkret die Zahl anguckt von Unternehmen, die die Stilllegung planen, sind das 67.500 Betriebe mehr, als noch in 24 die Stilllegung geplant haben.
No.
Also eine Riesenzahl, finde ich. Und es liegt halt wirklich hauptsächlich daran, dass einfach die UnternehmerInnen relativ alt sind. Also war mir auch nicht bewusst, das Durchschnittsalter der UnternehmerInnen ist 54 Jahre aktuell in Deutschland und fast 40% sind über 60. Und auch die, die da ihren Austritt jetzt dieses Jahr in 2025 planen, die sind im Schnitt 65,4 Jahre alt, ne? Also auch nicht verwerflich, dass die langsam in
Klar.
Rente gehen wollen. Und dann gab es sogar noch einen Artikel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, in welcher Zeitung das war, ehrlicherweise, aber da hat auch ein Arzt berichtet, der eben auch eine Nachfolge für seine Praxis gesucht hat. Und der hat einfach niemanden gefunden und dann wollte er die Praxis verschenken. Und selbst da hat es niemand genommen, obwohl das eine gut laufende Praxis mit einem ordentlichen Patientenstamm, alles, also der sagt selber, ich habe da alle Bücher aufgelegt, man hätte da von Tag 1 an mehr alles fertig gewesen, kein Investitionsstau, kein nichts. Und der wollte verschenken und es wollte keiner haben. Wie
Ja,
krass
war
ist
dann
das?
doch zu sehr auf dem Land, keine Lust auf die Arbeitszeiten, keine Lust auf die Verantwortung. Ja. Und was ich so krass bei dieser FAZ-Geschichte finde, also die Zahlen sind ja massiv. Wir reden ja jetzt hier nicht über, keine Ahnung, 15 Unternehmen, sondern das sind so große Zahlen. Und was so heftig bei der Geschichte ist, wie viele Mitarbeitende dahinter nochmal stehen.
Ja.
Sagen wir, Da haben wir jetzt nicht die Zahlen, aber sagen wir bei ein paar, das sind Kleinstunternehmen, das sind vielleicht ein oder zwei Mitarbeitende, aber da werden auch einige Unternehmen dabei sein, die viel mehr Mitarbeitende haben, ne? Und wenn wir nur sagen würden, dass die dass die Unternehmen im Schnitt drei Mitarbeitende hätten, dann ist das so eine brutal große Zahl, was da an Menschen einfach keinen Job hat, wenn diese ganzen Jobs da, wenn die ganzen Unternehmen geschlossen werden. Und da finde ich einfach nochmal so wichtig herauszustellen, dass Unternehmertum für eine Gesamtgesellschaft wichtig ist. Für diese ganzen Menschen, die Jobs haben, die vielleicht ihre Familien dadurch ernähren, für die ist dieses Unternehmertum auch super wichtig. Und dann noch ein Gedanke. Wenn diese Unternehmen weggehen aus Deutschland, dann verschwindet das Wissen. Also sagen wir mal, da sind technische Unternehmen, die haben vielleicht sogar irgendwelche Patente. Und wenn die zumachen, dann ist das nicht, keine Ahnung, in 3 Jahren wieder aufbaubar, sondern das Wissen ist erstmal weg, ne? Und vielleicht, wenn so ein Unternehmen gekauft wird, dann ist das in einem anderen Land, dieses Wissen, und wird da vielleicht dann hochgezogen. Aber wenn die geschlossen werden, dann ist das erstmal weg. Und das ist so schlimm, wenn ich darüber nachdenke, was da einfach verloren geht an Wissen. Katastrophe.
Ja, finde ich auch. Und um das auch nochmal so in Relation zu setzen, fand ich auch ganz spannend. Da stand nämlich mal die Zahl, die war mir gar nicht so bewusst. Wir haben 3,84 Millionen KMUs in Deutschland. Genau. Und davon planen eben jetzt 231.000 ohne Nachfolge, haben keine Nachfolge und wollen dieses Jahr aussteigen. Da sind ja jetzt noch nicht die dabei, die dann eine Nachfolge haben, ne? Aber trotzdem, wenn man sich das eben mal so überlegt und wie gesagt, die Zahl so krass steigend auch zum Vorjahr, ne, von denen, die irgendwie mit der Stilllegung eben rechnen, so, dann kann man sich ausrechnen, wie schnell diese Zahl einfach auch sinken wird, ne?
Ja, klar, das ist diese Babyboomer-Generation, wie jetzt unsere Väter das auch sind, die natürlich dann einfach mal in Rente gehen wollen. Ja, also das ist schon beeindruckend, was da irgendwie für eine Welle auf uns zurollt. Und ich finde es so interessant, als ich eingestiegen bin hier im Unternehmen, war das ein Thema, da gab es so ein paar Artikel und Studien zu, aber das wurde noch nicht wirklich gepusht. Also wie es jetzt zum Beispiel das Footstep Festival gibt oder sowas, das gab es alles noch gar nicht. Das Thema Nachfolge, das ist echt, den hatten die Leute nicht auf dem Schirm, aber jetzt brennt's. Also es brennt wirklich die Hecke. Diese ganzen Unternehmen werden einfach geschlossen. Und ja, vielleicht absorbiert der Arbeitsmarkt da erstmal einige Leute, aber es werden auch welche auf der Strecke bleiben.
Ach, definitiv. Es muss ja irgendwie. Und es ist ja auch nicht so, als würde das jetzt, jetzt kann man sagen, ja, das wird über Gründungen oder sowas aufgefangen, ne? Weiß ich nicht, habe ich mich ehrlicherweise nicht zu informiert. Aber was ja eben nicht damit aufgefangen wird, ist genau dieses ganze Wissen. Und ich meine, da sind etablierte Unternehmen, die eine Leistung bringen, ne? Also es geht ja wirklich, wir reden jetzt ja nicht von Unternehmen, die sowieso kein Geld verdienen, die sowieso kurz vor der Insolvenz stehen oder sowas. Wird es bestimmt ein paar dabei sein. Aber das ist ja nicht, das ist ja bei weitem nicht bei allen der Fall, ne? Sondern wir reden ja von Unternehmen, die eben eine Wertschöpfung haben. Die Arbeitsplätze gibt es schon, die Kunden gibt es schon, das Geschäftsmodell ist schon etabliert, ne? Das fängst du auch nicht so schnell auf.
Nee, und ich meine mich auch zu erinnern, dass ich mache jetzt gerade noch mal den Artikel hier auf, dass in dem Artikel es auch darum ging, inwieweit das quasi mit Gründung abgepuffert werden kann. Gucken wir mal kurz. Wir benötigen in Deutschland nachhaltig mehr Gründerbereitschaft, weil zwar die Gründungen sind hochgegangen, aber immer noch zu wenig. Sagen die hier in dem FAZ-Artikel.
Okay, keine genauen Zahlen, aber zumindest
Nee,
ja.
es sind keine genauen Zahlen. Ja, aber ja, also nicht so eine tolle Situation. Und daher nochmal den Appell rausschicken, interne Nachfolge, also familieninterne Nachfolge, aber auch familienexterne Nachfolge, beides fantastische Möglichkeiten. Und ja, ich habe jetzt letztens erst wieder gedacht, was ich für ein Glück habe, in die Nachfolge gehen zu können. Und die Menschen, die immer dann mir sagen, ja, aber ich will ja nicht irgendwie so einen aufregenden Job und so viel Verantwortung und ich möchte, keine Ahnung, Beamter, viel Sicherheit und so weiter oder ich möchte meinen Sinn finden. Da denke ich immer so, Leute, so viel Freiheit, wie du sie hast, wenn du ein Unternehmen führst. Und natürlich ist es viel Arbeit, ja, aber die Freiheit ist wirklich unglaublich, die du hast, was du dich selbst verwirklichen kannst, was das für einen Sinn gibt, ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden zu führen. Ja, also ich kann es
Ja,
schon empfehlen.
mehr Selbstwirksamkeit, glaube ich, gibt es eigentlich nicht, ne? Und das kannst du mir auch so ein Solo-Selbstständig erzählen, ja. Aber ich finde auch, ich lese gerade das Buch Moralische Ambitionen. Ich bin noch überhaupt nicht weit, aber am Anfang sprechen die total davon, so wie viel wir sozusagen auch an, also wenn wir alle sozusagen die Ambition hätten, einen Unterschied auf dieser Welt zu machen und unsere Energie darauf einsetzen würden, welche Jobs zum Beispiel würden dann wegfallen, weil sie einfach keinen Mehrwert auf die Gesellschaft bieten. Und da kommen dann auch so echt so hochbezahlte Jobs. Also da kommt dann zum Beispiel, da ist auch so eine schöne Grafik, da steht dann drin, dass zum Beispiel die so Pflegekräfte, ne, Kindergärtner, die sind, haben natürlich unheimlich hohen moralischen Anteil, ne? Haben halt vielleicht nicht so viel Ambitionen im Sinne von Karriereleiter und so weiter. Und dann gibt es zum Beispiel die hochbezahlten Investmentbanker, die halt sagen, mein Job ist überhaupt nicht, also die bewerten selber ihren Job als relativ unwichtig, also nicht so wahnsinnig moralisch. Und haben aber natürlich ein Riesengehalt. Und wenn diese hochkompetenten Menschen ihre Energie, die sie da eigentlich gerade in selbst jetzt, die sagen jetzt ja selber, ne, in so unmoralisches Zeug, wenn die das in ordentliche Sachen investieren würden, wo sie halt irgendwie, ne, einen guten Fußabdruck hinterlassen würden, was das für Opportunitätskosten sozusagen hat, dass die das eben nicht machen. Und das finde ich so spannend. Also ich bin, wie gesagt, erst am Anfang des Buchs, aber bisher finde ich es echt, so, echt sehr, sehr cool. Und da denke ich eben auch immer wieder, es muss ja nicht. Also so viele denken immer, ja, aber dann muss ich eben gleich das nächste Plan for the Planet gründen. Oder ne, so. Aber nein, du machst ja auch im Kleinen so viel Unterschied. Es muss nicht, du kannst auch erstmal mit Lasern, mit Möbeln, wie auch immer, loslaufen. Und dann kannst du dich zum Beispiel, wie jetzt ich bei Möbeln, damit beschäftigen, was eben Nachfolge mein Thema ist. Dass ich dieses Mittelstand, diese kleinen Unternehmen, dieses deutsche Wirtschaft, die letztlich der Motor dafür ist, dass wir auch in all die guten Dinge investieren können, ja? Ich kann irgendwie vielleicht selber Geld verdienen und dann in gute Sachen investieren. Ich kann mich darum kümmern, dass wir den Verpackungsmüll bei Möbeln extrem reduzieren. Also ich kann ja in meinem Bereich so viel machen, wenn jetzt alle von uns immer nur denken, wir müssen das nächste Plan for the Planet sein, dann funktioniert ja unsere Welt auch nicht mehr, ne? Also das ist auch immer so das, was ich irgendwie noch so sage, lass uns nicht den Also wir wollen dann irgendwie die 1000% und machen dann noch nicht mal 10. Dann lass uns doch lieber erstmal mit 50% anfangen und schaffen die dann auch. Und dann entwickeln wir uns immer weiter Richtung 100%. So. Das finde ich, das ist auch immer so was, was ich gerne sage.
Nachfolgetalk. Herzlich willkommen, liebe Merle. Ich stelle dich gerne mal vor. Merle Sophie Stöcken hat vor anderthalb Jahren im Alter von 24 Jahren ihren Eltern das Unternehmen abgekauft. Und das Unternehmen ist Antrovita. Das ist ein Versicherungsunternehmen mit 20 Mitarbeitenden. Und ich bin total gespannt heute auf deine Geschichte.
Ja, hallo ihr beiden. Danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne.
Merle, ich bin super gespannt. Das hatten wir noch nie, dass jemand das Unternehmen von seinen Eltern abgekauft hat. Wir hatten schon externe Nachfolger, die gekauft haben, aber familieninterne NachfolgerInnen, die gekauft haben, das hatten wir noch nie. Genau, nimm uns doch mal mit in deine Geschichte.
Genau, wie hat alles
Ja,
angefangen?
sehr gerne. Meine Geschichte war von Anfang an gar nicht so klar, dass ich das tun werde. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und habe eigentlich ehemalig im Jugendgefängnis als psychologische Betreuerin gearbeitet und Lehrerin und wollte eigentlich gar nicht ins Versicherungsunternehmen meiner Eltern einsteigen. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt als Betreuerin in der psychologischen Abteilung und habe da halt gemerkt, dass der Beruf für mich sehr herausfordernd war und ich vieles mit nach Hause genommen habe und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte noch mal was ganz anderes machen und bin dann als Praktikantin sozusagen wieder zurück ins Familienunternehmen gegangen und habe das Thema Nachhaltigkeit dort fokussiert und bin hängen geblieben und habe dann entschieden, dass ich es übernehmen möchte. Das Ganze hat natürlich mehrere Jahre gedauert und es war ein langer Prozess mit Auf und Abs. Und ja, am Ende hat der Kauf stattgefunden. Und das hat auch verschiedene Gründe. Ich habe nur zwei Geschwister und das war für mich so der Hauptgrund eigentlich, dass ich gesagt habe, ich möchte es abkaufen. Genau. Ach, spannend. Also der Wunsch kam von dir.
Genau. Also meine Eltern haben es schon früh auch angesprochen. Ich bin Nachzügler. Meine Schwestern sind deutlich früh geboren und da war das Thema schon viel eher. Bin dann 10 Jahre Unterschied mit meiner mittleren Schwester, so mit 14, 15 Jahren gefragt worden. haben aber auch nie Druck gemacht, meine Eltern. Also das war immer eine ganz entspannte Situation. Ich konnte immer reinschnuppern. Ich habe kleine Minijobs gemacht. Ich habe alles Mögliche schon angeguckt im Unternehmen und habe mir dann aber erstmal die Zeit auch genommen, nach dem Abitur erstmal zu gucken, was möchte ich eigentlich machen. Bin nochmal ins Ausland gegangen, habe ganz verschiedene Städte gesehen und habe gesagt, ich muss für mich erstmal gucken, ob ich es wirklich machen will. Das führte natürlich dazu, dass meine Eltern sich zwischendurch auch schon andere Wege angeguckt haben. Wie könnte man eine Übergabe machen? Und der Wunsch kam dann tatsächlich später wieder durch mich, genau.
Und deine Geschwister hatten aber schon beide abgewunken und gesagt, die möchten es nicht machen.
Genau. Das war relativ klar bei beiden. Die haben ganz andere Berufe jetzt für sich gefunden, also Lehrerin und Fotografin. Das hat gar nichts mit Versicherung zu tun. Das war für die relativ klar, dass sie es nicht machen wollen. Haben auch früh reingeschnuppert, aber festgestellt, das ist nicht ihrs. Genau, aber um Streitigkeiten im Nachhinein zu verhindern, haben wir relativ früh gesagt, wir wollen einen klaren Schnitt und das war für mich der Kauf tatsächlich.
Ah, spannend. Gab es auch mal eine andere Lösung, die ihr diskutiert habt oder war das von Anfang an immer der Kauf?
Ja, also diskutiert haben wir, glaube ich, alle Wege, die es gibt, gefühlt. Man macht ja so einen Schritt mit einem Kauf nicht direkt. Man überlegt natürlich, wie könnte man es sonst handhaben, aber für mich war es dann relativ schnell klar, dass ich gerne auch einen klaren Schnitt haben wollte und auch meine Schwestern gegenüber, dass das ein fairer Weg sein sollte. Und dann haben wir uns schnell mit verschiedenen BeraterInnen zusammengesetzt und haben gesagt, okay, ein Kauf klingt eigentlich ganz spannend. Das war natürlich aber auch erstmal herausfordernd, weil ich war zu dem Zeitpunkt 23 und als die erste Idee aufkam mit dem Kauf, da war ich 21 und das muss man natürlich erstmal der Bank auch erzählen, dass eine 21-Jährige jetzt das Unternehmen abkaufen möchte. Ja, das ist natürlich schon eine Herausforderung, einen Kredit zu bekommen und das Ganze dann auch durchzusprechen, durchzuspielen mit den Banken. Das hat schon ein paar Jahre in Anspruch genommen.
Mhm. Und wie fühlt sich das an? Also ich sag mal so, Nachfolge, finde ich, ist eh schon eine ganz schön verantwortungsvolle Geschichte. Ja, und dann irgendwie so das, das vierte Kind dann bei deinen Eltern in ihrem Fall zu übernehmen. Dann hast du da ein Team an Leuten. Also ich persönlich habe es als eine extrem verantwortungsvolle Situation empfunden. Ich hatte das Gefühl, ich bin gegen eine Wand an Verantwortung gelaufen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dazu nochmal so einen Kredit aufzunehmen, ich glaube, das ist schon eine krasse Geschichte. Wie war das bei dir?
Ach, die Verantwortung bei mir ist vielleicht, also ich bin relativ naiv rangegangen und habe erstmal gesagt, ich gucke, was auf mich zukommt, ich springe ins kalte Wasser und versuche das erstmal zu lernen alles. Ich glaube, so im ersten Jahr nach dem Kauf ist mir dann erst aufgefallen, wie viel Verantwortung es dann doch insgesamt ja auch ist für ein Team, für Mitarbeitende, die auch deren Leben sich ja auch viel um die Arbeit dreht. Es ist noch ein bisschen verrückter, weil ich habe die Firma nicht allein gekauft, sondern mit einem Lebensgefährten. Wir haben die Entscheidung ganz früh getroffen, als wir ein halbes Jahr erst zusammen waren.
Wow.
Und jetzt zusammen studiert. Und wir beide haben dann relativ klar irgendwann gesagt, okay, wir machen das jetzt.
Super. Ja.
Genau, man kann sich dadurch aber das relativ gut natürlich auch teilen, die Verantwortung und auch vieles besprechen zusammen und gewisse Entscheidungen dann immer mal wieder hinterfragen gemeinsam und kommuniziert viel darüber. Aber ja, es ist auch immer noch ein Prozess. Also ich lerne immer noch super viel. Wir sind jetzt am Ende des zweiten Jahres und ich glaube, wir werden auch die nächsten Jahre noch ganz viel lernen und mitnehmen müssen und Learnings noch erleben wahrscheinlich.
War das jetzt also mit dem Kauf sozusagen hauptsächlich, also ich sag mal wahrscheinlich 90%, ich sag das jetzt so in die Tüte, ne? Ohne das jemals nachgeprüft zu haben, der Familienunternehmen, die familienintern übergeben werden, läuft ja meistens über eine Schenkung. Also das jetzt mit dem Kauf, also zumindest ich habe es noch nicht oft gehört. Und gleichzeitig habe ich ganz oft, ich habe schon mal den Satz gesagt zu meiner Freundin, es wäre so schön, wenn ich gekauft hätte, habe ich das Gefühl, dann hätte ich sozusagen dann wäre ich freier. Wisst ihr, was ich damit meine? Also manchmal habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich eben dieses große Geschenk bekommen habe, habe ich noch mal eine krassere Verantwortung, wie wenn ich es gekauft hätte. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dann hätte ich meinen Vater schon einmal ausbezahlt. Wenn ich das Ding jetzt vor die Wand fahre, dann habe ich, also wisst ihr, wie ich meine, dann habe ich nicht deinen Wert kaputt gemacht, sondern er hat erstmal seinen Wert dafür bekommen und so weiter. Also ich habe sozusagen manchmal das Gefühl, dieses Geschenk ist schon einfach auch echt eine Last. Und in meiner kindlichen Vorstellung jetzt gerade hier, ja, hast du jetzt diese Last sozusagen nicht mehr so. Aber vielleicht ist das ja nicht so. Nimm mich mal rein. Wie empfindest du das? Klar, also ich glaube tatsächlich, dass du da doch schon was irgendwie Wahres angesprochen hast. Also für mich ist dadurch natürlich der Cup ganz klar gewesen, es ist jetzt meins und oder unsers. Und alles, was jetzt passiert, ist im Endeffekt ja unser, also unsere Schuld und unser Glück im Endeffekt. Aber wir haben dadurch, dass wir natürlich ausgezahlt haben, ist man dann irgendwie schon auf einer gewissen Art und Weise frei, würde ich sagen. Ich kann natürlich aber nicht nachempfinden, wie es anders wäre. Wäre interessant, das so mal zu erleben, irgendwie, wie es wäre, wenn man es vielleicht auch geschenkt bekommt, ob man da jetzt irgendwie noch ein Gefühl hat, man müsste irgendwie ja auch was zurückgeben, zum Beispiel. Ja. Meine Eltern haben den, also ich glaube, die haben den kleinen Cut auch sehr für sich auch gebraucht. Die haben sich dann auch schnell rausgezogen. Die sind jetzt angestellt noch bei uns, aber sie haben uns 4 Monate komplett Zeit gelassen und sind gar nicht mehr ins Büro gekommen und haben gesagt, findet euch erstmal als Chefs. Und das war auch ganz schön, weil man so macht, weil die Zeit hatte, sich wirklich in der Situation so zu finden, zu gucken, wie fühlt sich es jetzt an. Genau, war auch interessant. Ja.
Okay, warte ganz kurz, habe ich es richtig verstanden? Ihr habt gekauft, dann sind deine Eltern 4 Monate lang gar nicht ins Büro gekommen und haben gesagt, jetzt findet ihr euch erstmal. Genau. Dann sind sie aber wiedergekommen und sind jetzt wieder Angestellte.
Genau.
Interessant, ja.
Verrückt oder interessant, aber war ganz gut für uns so der Weg, weil wir hatten dann 4 Monate, wo wir wirklich auch mal auf eigenen Füßen komplett stehen mussten und haben dann aber auch gesagt, okay, jetzt freuen wir uns, wenn ihr auch mal wieder zurückkommt und uns mal auch mal wieder ein paar Fragen beantwortet oder wir einfach darüber sprechen, über gewisse Dinge. Ja, sie haben uns erstmal 4 Monate die Zeit gelassen. Es war gar nicht so geplant am Anfang, aber das hat sich dann so ergeben. Dann sind sie in Urlaub gefahren und dann haben sie einfach 4 Monate sich eine Auszeit auch mal genommen.
Ja. Und du hattest davor schon im Unternehmen gearbeitet, aber noch nicht als Geschäftsführerin, vermute ich, oder doch?
Genau. Wir haben vor 5 oder 6 Jahren sind wir zurückgekommen. Wir haben woanders gelebt, in einer anderen Stadt, mein Partner und ich, und haben beide eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit ein Praktikum beide gemacht und sind dann beide hängen geblieben so ein bisschen. Und habe dann aber die Teamleitung...
In der Firma hängen geblieben,
oder? Genau, in der Firma hängen geblieben und haben dann die Teamleitung übernommen für 2 Jahre. Mhm. Genau, da habe ich dann halt schon das Personal, zum Beispiel die Personalthemen und Angelegenheiten verwaltet. Also das habe ich schon gemacht, aber nicht die Geschäftsführertätigkeiten komplett. Also da kam doch noch mal einiges auf einen zu, was man hier vorne nicht macht. Ja.
Also aber das heißt auch...
Das kam dann mit dem Kauf, kam dann, okay, und jetzt seid ihr beide Geschäftsführer.
Ja, genau.
Oh. Und ihr habt aber dadurch, konntet ihr beide schon zusammenarbeiten. Das hattet ihr quasi schon vorher getestet, ne?
Genau, das haben wir auch schon getestet. Ist ja auch immer so eine Frage. Aber nee, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das stand irgendwie jetzt auch niemals mehr seitdem zur Debatte, ob es funktioniert oder nicht. Also es hat irgendwie immer funktioniert und ja.
Wow, sau spannend. Und magst du uns nochmal so ein bisschen mehr mitnehmen auf diese... Also warum wirklich dieser Kauf? Also warum war eben diese Schenkung für euch? Ich meine, vielleicht jetzt auch wegen deinem Partner, der ja dann irgendwie so familienintern extern ist. Ja. Nicht Fernfamilie, aber doch Familie. Aber das würde mich total interessieren, wie ihr diese Entscheidung getroffen habt.
Ja, also für mich war es, glaube ich, der Hauptgrund, dass ich keine Streitigkeit mit meinen Geschwistern wollte. Und für mich war irgendwie Schenkung immer ein Thema, wo ich gedacht hatte, wir können uns irgendwann nochmal streiten. Also später vielleicht, in ein paar Jahren. Und da habe ich für mich gedacht, wenn ich es jetzt kaufe, dann ist das Thema einmal vorher besprochen worden mit allen und dann haben wir es vom Tisch. Und dadurch, dass mein Partner dazu kam, war es dann natürlich auch nochmal die Frage, es ist eine externe Person, wie macht man da einen kleinen Cut? Das soll ja irgendwie nicht benachteiligend sein für meine Geschwister. Ja, da waren viele Themen irgendwie, die wir besprochen haben. Und was für uns dann gut war, wir haben dann alle eingeladen, meine Geschwister, auch die Eltern von meinem Partner, haben uns alle zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir besprechen es jetzt einmal. Bitte jetzt alle Fragen, all der Unmut, die vielleicht da ist, all die Dinge, die vielleicht noch unklar sind, einmal ansprechen und wir gehen das Thema einmal komplett durch. Und das war eigentlich ganz gut, weil dadurch hat sich super viel geklärt und wir konnten dann ganz entspannt danach weiter die Schritte angehen. Und ja, da war für mich der Kauf eigentlich schon immer das Charmanteste. Ich weiß nicht, für mich kam viel gar nicht anderes in Frage. Genau, und ja, dann hat das mit dem Kredit relativ schnell dann irgendwann geklappt. Es hat 1 Jahr gedauert, aber das war...
Ja. Und habt ihr komplett fremdfinanziert oder gibt es auch noch Eigenkapital oder Verkäuferdarlehen oder irgendwas?
Wir haben komplett fremdfinanziert. Das war rund 1 Million Euro, das kann ich auch so sagen. Jeder hat 50% gekauft.
Genau, und ja, die Firma zahlt sich selbst ab im Endeffekt. Das ist ja relativ charmant. Sie ist in 8 Jahren abgezahlt und ja, dann
super.
Ist das
8 Jahre ist ja echt schnittig.
Genau, ja. Genau. Also insgesamt war 10 und das funktioniert jetzt aber so ganz gut. Im Moment, also wir haben noch nicht die Entscheidung bereut, in Kauf zu machen. Für meine Eltern war es auch schön, weil das war ja ihre einzige Rente oder ist ihre einzige Rente und sie haben gleich im Endeffekt ihre Rente bekommen und konnten damit natürlich dann alles machen, was sie wollten. Und für mich war es dann irgendwie auch schön zu sehen, dass die sich ihre Lebensziele nochmal erfüllen konnten mit dem Geld, was sie bekommen haben. Und ich jetzt sehen kann, dass sie einfach auch ihre Teilzeitrente genießen können damit. Ja, war im Endeffekt jetzt für uns, glaube ich, die beste Entscheidung, sowas zu machen. Genau.
Wie habt ihr das mit dem Kaufpreis, mit der Festlegung gemacht? Hat da, keine Ahnung, der Steuerberater geholfen? Habt ihr das euch selber ausklamüsert? Wie ist das gelaufen?
Auch ein spannendes Thema. Wir haben ganz verschiedene Leute mit einbezogen. Den Steuerberater, wir hatten noch einen Rechtsanwalt. Wir haben auch, die hattet ihr auch schon bei euch, Frau Adams, da hatte ich den, der Papa hat uns beraten, der ja auch bei Versicherungsmaklern spezialisiert ist, den Kaufpreis herauszufinden. Was immer ein Thema ist, ist ja, wenn man es extern verkaufen würde, wird man oft mehr Geld bekommen, als wenn man es an die Kinder verkauft. Und wir waren oder sind auch noch recht jung und haben auch nicht Kredit bekommen, der noch höher gewesen wäre. Das war natürlich schon die Frage. Verkaufen meine Eltern es extern, bekommen deutlich mehr Geld oder wollen sie es an ihre Kinder oder an Kind und Partner verkaufen und bekommen weniger Geld? Und da war es aber beiden doch wichtig, eher, dass das Lebensprojekt weitergeführt wird durch uns und haben dann gesagt, okay, dann ist das der richtige Weg und haben halt auf das Mehrgeld verzichtet. Genau, und wir haben ein Gutachten erstellen lassen und auch uns das nochmal alle natürlich auch durchgelesen und gesagt, okay, das passte für uns und haben natürlich auch immer mal wieder drüber gesprochen, ob es zu hoch oder zu niedrig ist. Also das kommt natürlich, wenn man auch mit der Familie vor allem zusammenarbeitet, sind solche Gespräche ja auch ganz offen oft. Und da haben wir ganz viel drüber geredet und geguckt, dass das dann auch für uns alle passt und wir uns jetzt nicht auch irgendwie noch finanziell irgendwie viel zu teuer was kaufen. Also das haben wir natürlich auch besprochen. Das sollte alles so fair sein, dass das ein angemessener Preis ist, aber auch nicht zu viel.
Ja, ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Und das war dann quasi auch für deine Schwestern quasi in Ordnung, die sind da sozusagen mit an Bord, ne? Weil es hätte ja dann auch sein können, dass man sozusagen sagt, naja, aber das, keine Ahnung, Erbe ist größer, wenn man es jetzt extern verkauft oder so.
Ja, also bei dem Schritt haben wir natürlich sie auch mit einbezogen. Das war mir auch wichtig, dass sie es wissen und auch sich das nochmal angucken und auch gegebenenfalls nochmal Kritik äußern könnten an den Ganzen. Weil sonst hätte der Kauf auch nicht Sinn gemacht, wenn nicht alle damit dann auch fein
wären. Weil das war ja dein Hauptziel, ne?
Das war mein Hauptziel. Genau, und da waren die aber beide auch okay mit und haben auch was unterschrieben beim Steuerberater. Mir war es auch wichtig, dass das wirklich auch alles rechtlich gut abläuft, dass wir, ich habe ein wunderbares Verhältnis zu meinen Geschwistern, aber ich wollte trotzdem, dass das für uns alle alles so rechtlich abläuft, dass wir uns niemals irgendwie wegen sowas streiten müssten. Und genau, da waren sie dann beide mit okay und haben das dann auch unterzeichnet. Und genau, seitdem ist es für auch alle ganz klar irgendwie, also dass vielleicht auch bei uns dadurch jetzt ganz schön, man streitet sich nicht, dass es jetzt ja allen bewusst, was passiert ist, dass wir es gekauft haben und irgendwie kam das Thema seitdem auch gar nicht mehr so richtig auf. Das, ja.
Cool. Also wirklich, ich finde es einen total stringenten Weg und ich finde es irgendwie gut gelöst. Also echt klasse. Jetzt, was ich interessant finde, ist natürlich auch immer, wie das jetzt unternehmensintern wirkt. Ja. Also die Leute kannten ja jetzt dich und deinen Partner schon. Sie wussten wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie alt deine Eltern sind oder waren dann während des Kaufes, dass es da irgendwie zu einem Wechsel kommen wird irgendwann. Wie wurde das dann aufgenommen, dass du und dein Partner übernommen hast und wie wurde das auch mit dem Kauf aufgenommen?
Also ich glaube, wir sind nicht die Typen, die autoritären Chefs sind. Wir sind da sehr locker und offen und wir wissen, dass viele im Unternehmen auch einige Dinge anscheinend deutlich besser machen als wir, weil die einfach viel länger schon da sind.
Ja.
Denn ich glaube, das war schon mal für uns ein großer Vorteil, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir bestimmen jetzt nicht alles, sondern ihr könnt alle mitreden, eure Ideen einbringen und natürlich wissen auch einige Sachen einfach besser. Das war uns von Anfang an klar. Dennoch ist es ja so, eigentlich man muss am Ende immer Entscheidungen treffen. Und das haben wir dann als Teamleitung oft auch schon gemacht. Am Anfang immer mal läuft es mal gut, mal schlecht, man macht auch mal Fehler. Ich glaube, das war immer wichtig, dass wir die uns auch eingestanden haben. Wir haben auch vor dem Team dann gesagt, wenn wir was falsch gemacht haben, ihnen auch erklärt, wie die Situation ist. Aber es wird eigentlich gar nicht so großartig hinterfragt, ob ich es übernehme oder nicht. Und auch, ob es gekauft wird oder nicht, war eigentlich gar nicht so die große Frage. Man hat doch aber gemerkt, dass ab dem 01.01.2023 dann für alle bewusst war, okay, die Geschäftsführung hat gewechselt. Also mit den Fragen, die sie sonst zu meinen Eltern gegangen sind, sind sie dann zu uns gekommen und hat schon gemerkt, okay, das war für sie dann doch nochmal der Tag, wo es dann irgendwie der Wechsel stattfand auch.
Ja.
Genau, aber ja, groß das, also wir haben es natürlich allen auch gesagt, alle mitgenommen, aber es wurde gar nicht so zum großen Thema eigentlich, wo wir auch ganz froh drüber sind, dass wir das so machen konnten, ja.
Mhm. Ja, das glaube ich, ja.
Und was ich ja noch interessant finde, wenn ich das richtig verstanden habe, warst du, also du hattest doch vorhin gesagt, du warst mit deinem Partner ein halbes Jahr zusammen.
Ja.
Und dann hat er das mit dir gekauft.
Die Entscheidung getroffen, es zu kaufen. Also wir waren noch nicht ein halbes, also wir waren schon dann länger zusammen, als wir es gekauft haben. Aber als wir die Entscheidung getroffen haben, es zu kaufen, waren wir tatsächlich erst ein halbes Jahr zusammen. Das kam auch irgendwie sehr spontan, weil er hatte kein Praktikum in der Zeit und wollte gerne aber eins machen. Und ich habe gesagt, dann mach's doch bei meinen Eltern. Ja, spontan hat das dann gemacht und irgendwie hat es sich dann ergeben, dass wir beide gesagt haben, dann lass uns doch einfach die Firma zusammen übernehmen. Ich hatte die Idee zwischendurch immer mal wieder sowieso und dann hat er gesagt, oh, ich hätte ja Lust, wenn das für dich in Ordnung ist, lass uns das zusammen machen. Ja, und so hat es sich eigentlich ergeben. Das klingt alles ein bisschen naiv. Aber
der moderne Heiratsantrag, lass uns zusammen eine Firma übernehmen.
Der hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe den erst dieses Jahr gekriegt. Aber aber ja, natürlich, also es ist eigentlich noch krasser, finde ich, jetzt einen Heiratsantrag. Ja, aber den hat er noch ein bisschen rausgezögert, den Heiratsantrag.
Der wollte nicht, dass alle Highlights auf einmal fallen.
Wahrscheinlich, ja. Oder er wird nochmal testen, ob das wirklich klappt mit mir und der Firma zusammen. Ja, aber ich glaube, wir sind da, also was ganz Gutes, wir haben uns so ein bisschen auch gefunden in den Rollen. Ja, ich bin eher so auch öffentlich aktiv, präsentiere so ein bisschen die Firma auch nach außen. Das ist gar nicht das, was ihm Spaß macht. Deswegen passt das eigentlich immer ganz gut. Und man hat so seine Wege und Dinge, die man auch macht. Genau, und man unterstützt sich da. Aber genau, ich mache dann die Dinge, wo er keine Lust zu hat. Und er macht dann mehr die Dinge im Hintergrund auch, die ihm Spaß machen. Er ist eher so der Zahlentyp und mag gerne da im Hintergrund rechnen und machen. Und das bin ich zum Beispiel gar nicht. Und ich glaube, das passt dann ganz gut, dass man sich da nicht so in die Quere kommt. Aber ja, streiten tut man sich ja trotzdem auch manchmal über die Firma. Ist ja nicht so, wenn man zusammenarbeitet, dass das nur immer einfach ist.
Nee, das glaube ich, wäre auch wahrscheinlich komisch.
Wäre auch komisch, glaube ich. Ja, wenn man 24/7 immer zusammen hockt.
Ja, voll.
Ist auch dazu.
Und was ist so eure Vision? Oder wie habt ihr, wenn man jetzt auch so vergleicht, was deine Eltern, der Standpunkt, an dem ihr gekauft habt, zu dem, wie es vielleicht heute schon ist oder wo ihr die Firma haben wollt. Genau, an was da denkt ihr da so?
Ja, vieles. Also wir haben die letzten 2 Jahre auch viel verändert, ganz viel über Bord geworfen irgendwie. Auch natürlich darauf geachtet, dass die Erfahrungswerte und die Dinge, die meine Eltern eingebaut haben hier in die Firma, dass das trotzdem auch berücksichtigt wird und auch, ja, dass wir mit Respekt das alles auch behandeln, wie es ja auch aufgebaut wurde, haben aber super viel auch trotzdem verändert. Und im Moment sind wir dabei, wir wachsen jetzt 20% die letzten 2 Jahre, das ist super toll. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir da natürlich mit Mitarbeitern und auch mit den Ressourcen, die wir haben, einfach auch hinterherkommen und versuchen gerade so ein bisschen die Strukturen und Prozesse anzupassen, dass das einfach einfacher wird in Zukunft, dem Wachstum halt gerecht zu werden und das auch irgendwie auf eine gesunde Art und Weise weiterhin zu machen und nicht nur mit Stress und viel Aufwand. Genau, und ansonsten, ja, unsere Vision ist eigentlich weiterhin, ja, das Team aufzubauen, zu wachsen, dann Spaß zu haben, Nachhaltigkeit zu fördern, das ist bei uns ein ganz großes Thema, Nachhaltigkeit und Versicherungsbranche, das ist noch sehr, ja, in den Kinderschuhen in der Branche und da sind wir sehr interessiert dran, das weiter voranzubringen.
Ich stelle mir auch die Versicherungsbranche durchaus als steife Branche dar, also ich sehe so bei Versicherungen ähnlich wie bei den Bankern noch so die Männer im Anzug, ist das so? Also
ja, also ich kenne mittlerweile super viele coole oder tolle Leute aus der Branche. Auch so ein bisschen natürlich durch LinkedIn hat man da natürlich eher Bezug dann auch. Aber es ist eine sehr traditionelle Branche, sie ist sehr alt, sie ist männlich dominiert. Und das ist natürlich auch am Anfang für eine junge Frau schon auch herausfordernd. Unser Kundenstamm ist allerdings wahnsinnig toll. Wir arbeiten viel mit Ökodörfern zusammen, mit nachhaltigen Einrichtungen, mit freien Schulen, mit Startups nachhaltigen. Und die sind alle super offen, super tolerant. Da wird gar nicht gefragt, wie alt man ist. Es wird hinterfragt, ob Mann oder Frau. Und das ist, glaube ich, das Schöne, so dass unsere Kunden und Kunden da jetzt irgendwie gar nicht, ja, irgendwie irgendwas anzweifeln oder so. Die Branche an sich, wir sind jetzt auch nicht die Typen, die auf irgendwelche Messen da gehen. Deswegen komme ich gar nicht mehr so viel in Kontakt außerhalb von LinkedIn mit der Branche.
Ja, auch sehr. Ja.
Das ist, genau.
Also geht ihr da so euren Weg in dieser traditionellen Branche. Ja, super spannend.
Genau, so kann man es sagen. Und wenn wir mit Versicherern verhandeln, das ist ja auch immer noch so, man verhandelt ja viel mit Versicherern. Ich glaube, da wirken wir manchmal eher wie so ein Start-up so ein bisschen für die, obwohl das Unternehmen über 30 Jahre alt ist. Glaube ich, wie es manchmal auch als verrücktes Startup war, weil wir dann ja schon mit ganz verrückten Ideen auch auf die zukommen und die sich wahrscheinlich denken, oh Gott, was machen die da? Trotzdem auch noch respektvoll alles. Also die sind immer nett und ja, versuchen das uns zu ermöglichen, was wir alles vorhaben.
Ja, und deine Eltern, die sind ja Teilzeit noch im Unternehmen beide.
Ja.
Was sind denn jetzt deren Rollen eigentlich?
Ja, die sind bei uns im Außendienst tätig. Also die fahren durch Deutschland und besuchen Kunden. Das ist auch das, was ihnen eher Spaß macht und wo sie gesagt haben, haben sie noch Lust zu. Alles andere haben sie tatsächlich abgegeben. Also von Finanzen, Personal haben sie auch vorher schon versucht, mehr abzugeben. Klappt natürlich mehr oder weniger dann. Da waren sie auch noch viel vor Ort. Und seit dem Kauf haben sie das wirklich alles komplett, dann alles außer Außendienst aus den Händen gegeben, genau.
Und wie leicht fällt es deinen Eltern so? Also ich finde es total spannend, weil die sind jetzt ja voll ins operative Geschäft gegangen. Ist ja bei meinem Vater zum Beispiel ganz anders. Der hat sich aus dem Operativen ganz schnell zurückgezogen und so die Stabstellen, ne, so Buchhaltung und so eine Sachen, da ist mein Vater ja auch noch, ich will jetzt nicht sagen, er ist offiziell Vollzeit angestellt, aber wahrscheinlich für Schaumann selbst ist der kleinste Teil seiner Arbeit. Er macht einfach auch viele Projekte so drumherum. Das ist jetzt bei deinen Eltern genau anders. Wie leicht fällt es denen dann tatsächlich in die anderen Bereiche auch nicht reinzugucken? Oder nicht reinzufuschen vielleicht mehr?
Eigentlich ganz gut, weil wir haben den Vorteil, dass wenn die auf Außendienst fahren, können die natürlich in coole Städte fahren, da Kunden und Kunden direkt vor Ort besuchen. Und ich glaube, für die ist das nämlich der Spaßfaktor, dass sie nach Berlin fahren können, nach München und nebenbei Städtetrips machen. Und sie sehen ja nicht, was im Büro so großartig passiert. Deswegen ist das für sie, glaube ich, gar nicht mehr so die Frage. Allerdings muss ich sagen, wenn ich mal ein großes Problem habe, dann spreche ich sie auch immer an. Also wenn wir irgendwie neu einstellen, dann erzähle ich ihnen das trotzdem auch immer noch. Meine Mama interessiert das mehr, mein Papa nicht so sehr. Und immer noch so, er sagt immer, das müsst ihr selbst wissen. Ich glaube, für den war das immer schon das Rausfahren der große Spaß. Der hat das geliebt, Kunden zu besuchen. Ich glaube, der Rest war gar nicht so das, was ihm so große Freude gemacht hat. Die sind wirklich die, die Lust haben, vor Ort zu sein, die Menschen zu sehen. Und das ist das, was sie jetzt halt dann auch mit Freude irgendwie weitermachen. Ich glaube, so Buchhaltung, da ist meine Mama ganz froh, dass sie das mal abgeben konnte irgendwann.
Ja.
Wahrscheinlich ist das ja, dass die Eltern dann lieber das noch machen, wo sie Lust zu haben. Und ja, aber so ein Rest, also ich glaube, solange es alles grob gut läuft, ist ihnen das dann alles relativ egal sozusagen.
Und wie funktioniert das, wenn du jetzt zum Beispiel, gab es die Situation schon, dass du oder ihr vielleicht auch Prozesse umgestellt habt, die dann auch deine Eltern betroffen haben, also irgendwelche Neuerungen oder du hast ja gesagt, ihr habt auch irgendwie manche Sachen, sozusagen alte Zöpfe abgeschnitten. Hat sowas auch mal deine Eltern betroffen und ihren Berufsalltag und wie gehen sie damit mit um, auch vielleicht mit Feedback von euch?
Klar, wir haben viel natürlich technisch und in dem Bereich sehr viel umgestellt. Geben sie auch immer ihr Feedback mit rein. Am Ende haben sie meistens auch noch recht, das ist das Schlimme. Wenn sie Kritik äußern an gewissen Dingen, wir haben zum Beispiel einen KI-Roboter uns programmieren lassen, der gewisse Aufgaben übernimmt, war die Kritik berechtigt, dass er am Ende leider nicht so viel bringt, wie wir es erhofft haben. Aber sie sagen auch immer, müsst ihr die Erfahrung auch selbst machen, das ist auch gut, machen wir dann auch selbst. Aber so generell, also die Technik, die wir jetzt sonst eingeführt haben oder die Prozesse und Abläufe, da sind sie eigentlich ganz gut immer mit. Also gehen sie immer gut mit und freuen sich eigentlich dann auch eher, wenn es ihnen eine Erleichterung bringt. Manchmal müssen sie sich ja auch erstmal reinfinden und das dauert ein bisschen, aber ja, so nach einem halben Jahr haben sie es dann meistens auch, dass sie es dann nach den neuen Prozessen, die Dinge, die Abläufe annehmen.
Genau. Also sind sie da auch sozusagen offen genug, dass das gut funktioniert?
Ja. Genau, doch, da habe ich, ich glaube, ich habe recht viel Glück, habe ich zumindest gerade gehört, dass meine Eltern auch ganz gut abgeben konnten. Das wussten wir vorher nicht, ob das so funktioniert.
Klingt so.
Wussten die selber auch vorher nicht. Ich glaube, das kann man vorher auch nicht sagen, das wird so und so laufen. Und bin doch sehr positiv begeistert, dass wir da so einen guten Weg gefunden haben und sie das doch recht gut abgeben können. Ja, aber das wussten wir, wie gesagt, vorher nicht. Also es wäre auch okay gewesen.
Ich glaube, das weiß keiner vorher. Man hat so eine Vorstellung, aber ob das immer dann alles so genauso läuft und dann kommen die Emotionalitäten dazu und dann ruckzuck sind vielleicht gewisse Dinge doch leichter oder auch schwerer.
Absolut, absolut. Ja. Und emotional ist man immer mit drin, das stimmt.
Ja.
Also ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Ich habe irgendwie das Gefühl, also du wirkst total aufgeräumt, du wirkst sehr, ziemlich happy.
Und praktisch nicht gesehen.
Leider, aber so mit deiner Entscheidung wirkst du sehr happy und das scheint wirklich für euch und eure Familie ein optimaler Weg zu sein. Deswegen, ja, herzlichen Dank irgendwie fürs offene Teilen und weiterhin alles, alles Gute für euch.
Danke, danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, voll, also auch von mir. Und ich glaube, damit haben wir ja auch nochmal so einen Teil der Story, weil ich meine, dass es immer mal wieder diese Erbproblematik ja letztlich gibt, ne? So, hey, ich habe Sorge dann da irgendwie meine Geschwister und es ist mir alles dann zu eng und so weiter. Und damit, finde ich, hast du echt nochmal, oder habt ihr echt nochmal einen schönen Weg gefunden, wie man das echt, wenn man, also da wirklich ganz klar aus der Welt räumen kann, mit großer Sicherheit für wirklich alle Ewigkeit. Vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank fürs Inspirieren, liebe Merle. Danke, dass du dabei warst.
Feierstunde.
Lena, was gibt's zu feiern bei dir?
Ich habe so was Großartiges zu feiern. OMG, also passt auf. OMG, ich muss auch mal ein bisschen Jugendsprache. Wir haben eine Zusage von Trommelwirbel, the one and only, Caroline von Kretschmann fürs Footsteps Festival.
Mega.
Und ich freue mich da so krass, weil ich folge der so ewig. Ich liebe sie bei LinkedIn. Ich liebe ihre Mama, die da immer so mega gestylt, und ihren Papa. Ich finde, die zeigen so, ohne dass ich es ja bewusst darüber reden, aber die zeigen so, wie das als Familie geht und wie das so schön sein kann. Und ach, die ist einfach, ich weiß nicht, ich finde die ganz, ganz wundervoll. Und ich wollte sie schon beim letzten Mal haben und habe mich da ehrlicherweise noch nicht getraut, sie zu sagen. Und jetzt habe ich sie endlich angefragt und sie ist auch ein großer Nachfolgefan, da macht sie ja auch kein Geheimnis draus und hat dann sofort gesagt, Lena, so ein geiles Projekt, unterstütze ich auf jeden Fall, und die kommt und ich finde es einfach nur mega.
Ja, ich freue mich auch mega, sie zu treffen. Ich habe sie bisher noch nicht getroffen und finde es auch super toll, was sie macht. Ja, und sie ist ja auch so eine, die so zeigt, zum Beispiel bei TikTok, das macht sie jetzt super cool, so ein bisschen auch wie der Philipp von Hitchler. Du musst dich nicht immer selber super, super ernst nehmen, um ein Produkt irgendwie, oder als CEO darfst du dich auch eben mal nicht ernst nehmen. So, ja, so ist es vielleicht besser formuliert. Und das, finde ich, macht sie ganz toll.
Ich finde auch, die ist so authentisch. Also selbst wenn ich die da immer tanzen sehe, ne, dann denke ich immer so, ja, sie tanzt, aber es ist so sie.
Ja,
also,
genau.
Also die macht es lustig und gleichzeitig macht sie es ja nicht so übertrieben, sondern sie macht es so auf ihre Weise. Es ist einfach genau sie. Und wenn dann irgendwie teilweise sogar ihre Mama und ihr Papa da bei irgendwelchen TikToks mitmachen. Das ist so cool.
Ja.
Also cool. Ja, ich hatte hier auch echt so einen kleinen Fanclub in Kassel. Also hier gibt es wie so einen kleinen Fanclub von ihr. Also einfach eine Freundin, Anna, die ja auch schon im Podcast war, ist ja groß, ist ja auch Hotelier und ist natürlich großer Fan. Und dann gibt es hier noch so ein, zwei weitere Unternehmerinnen, die sie so toll finden. Und die haben wirklich hier gefühlt Cheerleading gemacht. Die wussten, dass ich irgendwie mit ihr dann und dann den Call habe. Und dann kam schon direkt und.
Mega.
Also es ist wirklich, ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Lunch-Einladungen, weil ein paar Leute gesagt haben, also wenn du die nach Kassel holst.
Sehr gut.
Dann hast du einen gut bei mir.
Sehr, 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 sehr gut.
Genau, nee, also freut euch drauf. Caroline von Kretschmann, sie wird, Titel steht noch nicht genau fest, aber sie wird so ein bisschen über die Stolpersteine in der Nachfolge sprechen. Und ein Zitat, was ich auch sehr schön fand, was sie gesagt hat, war, wer eine gute Nachfolge will, muss gut streiten können. Und das fühle ich sehr.
Ja, sehr gut.
Ja.
Gutes Zitat. Du, bei mir ist ja feiermäßig, also ganz entspannte Woche. Ich bin im Büro, habe natürlich einige Termine, aber alles so ganz normales Daily Business bei mir. Und irgendwie habe ich gedacht, es ist auch mal wichtig bei den ganzen Highlights, die wir immer wieder da nennen. Also wir fahren dahin, sind auf der Veranstaltung, es passiert hier dies und dort das. Ist es, glaube ich, auch immer wieder dieser Reminder ganz wichtig. Diese Woche
bin ich die ganze Zeit hier im Büro, alles ganz normal bei mir. Ich arbeite meine E-Mails ab, ich habe Kundentermine, Videocalls, ich habe Personalgespräche und ich bin froh, dass ich einfach hier mein Ding machen kann, dass ich meine Sachen abgearbeitet bekomme. Und ja, wie schon am Anfang der Folge gesagt, ich freue mich, dass ich irgendwie einen Job habe und alles läuft ganz gut gerade. Toi, 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 dass es die gesamte Woche so weitergeht. ja, aber einfach gute Laune, dass es läuft.
Richtig schön. Dina, dann toi, 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 dass die Woche genauso bleibt.
Und danke.
Ja.
Dir auch.
Ciao.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.